Aber was ich jedem Mitarbeiter, ob neu oder im Team schon dabei oder auch dann neu im Führungsteam dabei, sage, ist ganz einfach. Ich vertraue dir zu 100%, dass du weißt, was du tust. Deswegen habe ich den Job gegeben. Du kannst ihn besser als ich, deswegen hast du den und nicht ich.
Der Erfolg eines Unternehmens hängt ganz entscheidend von der Führungskultur im Unternehmen ab. Denn wenn sich Mitarbeiterinnen zufrieden fühlen, steigt die Produktivität um bis zu 20%. Doch die Frage lautet, wie kann das bei dem hohen Druck der Zeitverdichtung und den vielen operativen Aufgaben gelingen? Lausche den Deep Talks und erhalte erprobte und praxisnahe Führungswerkzeuge für eine sinn- und menschenorientierte Führung. Erlebe gleichzeitig, wie eine positive innere Haltung den Unterschied bei meinen Gästen gemacht hat. Ich bin Norm Ulbrich und heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Führen mit Herz und Verstand. Heute darf ich euch einen ganz besonderen und wunderbaren Gast ankündigen. Er bringt über 20 Jahre Erfahrung in der HR-Welt mit und hat sich als echter Experte in den Bereichen Employee Experience und HR-Technologie einen Namen gemacht. Seine Reise führte ihn durch zahlreiche strategische Positionen in verschiedenen Branchen und Ländern, immer mit einem klaren Fokus auf den Menschen und die Verbesserung der Arbeitswelt. Besonders spannend ist seine Arbeit bei großen DAX 30 Unternehmen, wo er in Schlüsselpositionen die Employee Experience auf C-Level-Ebene mitgestaltet hat. Seit 2021 setzt er bei Mondelez, heute als Vice President HR, Technology and Employee Experience, neue Maßstäbe und prägt die Zukunft des modernen Arbeitsplatzes. Mit einem starken akademischen Hintergrund und einer tiefen Leidenschaft für HR und Technologie hat er unzählige Artikel veröffentlicht, ist als Redner auf internationalen Konferenzen aktiv und teilt sein Wissen als Podcaster in seinem X-Labs Podcast. Heute dürfen wir uns auf spannende Einblicke freuen und ganz sicher viel Inspiration mitnehmen. Und damit sage ich herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich riesig, dass du heute hier bist, Dr. Volker Schrank.
Hallo Norman. Ja, freut mich auch und danke für die Einladung.
Volker, wir reden heute über das Thema Führung, wie du es erlebst, Employer Experience. Also wir haben viele Themenbereiche. Mal sehen, wie viele Minuten wir brauchen dafür. Aber die brennendste Frage, mit der starte ich. Du hast das auch erzählt, dass du in Lüneburg, meiner Wahlheimat, studiert hast und sogar hier deinen Doktor gemacht hast, wie ich gesehen habe.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Und da interessiert mich natürlich der Mann aus der weiten Welt. Wie hast du Lüneburg erlebt und vor allen Dingen, was hast du von Lüneburg in die weite Welt exportiert und mitgenommen?
Oh ja, Lüneburg ist und bleibt in meinem Herzen sehr eng. Es ist einfach eine Stadt, eine Atmosphäre, die ich vorgefunden hatte, als ich studiert habe, die seinesgleichen gesucht hat. Du hast halt in Lüneburg alles. Ne? Du hast so ein bisschen den dörflichen nordischen Charme. Du hast Hamburg um die Ecke, wo du damals noch mit dem Semesterticket immer hin und her fahren konntest. Ja. Ich weiß nicht, ob das heute noch so
ist.
Ja,
das geht noch.
Da war das Deutschland. Geht noch, super. Ja. Und es ist eine junge, frische Universität, die immer auch neue Wege geht, auch jetzt neue Wege geht. Man mag vielleicht nicht immer mit allem übereinstimmen, was sie machen und wofür sie ihr Geld ausgeben, aber es ist immer spannend zu verfolgen. Von Lüneburg im Prinzip mitgenommen habe ich, glaube ich, diese Neugier auf Fortschritt, auf Neues, auf neue Ideen, die mir die Professoren mitgegeben haben und die ich dann auch, als ich wiedergekommen bin zum Doktor, da dann noch weiter vertiefen konnte. Das ist also Professoren, die lange dabei sind, auch institutionale Bücher geschrieben haben, immer noch offen sind und neugierig sind auf das Neue. Gerade heute habe ich wieder eine E-Mail bekommen von meinem Doktorvater. Wir hatten Postdoc, ich bin leider nicht hingekommen zum Postdoc-Seminar. Aber auch dort sind dann neue Themen wie Cybernetik, womit er sich noch beschäftigt und schon lange im Rentenalter ist. Also diese Neugier habe ich dort mitgenommen und versuche auch jeden Tag meinen Mitarbeitern mitzugeben.
Ja, das ist das Thema Neugier ist tatsächlich, würde ich sagen, in unseren Zeiten, wo wir heute leben, ist ja zentral irgendwie, ne? Ich
Ich war gestern gerade bei einem Workshop mit Führungskräften, die ich begleite.
Ja.
Und da haben wir so eine Retrospektive gemacht und da war auch so eine Erkenntnis daraus, wir müssen irgendwie offen sein und neugierig auf das, was da auf uns wartet. Und das ist ja, das ist so meine These, das ist ja nicht so wirklich unsere biologische Abstammung quasi, ne, dass wir so geil sind auf was Neues, sondern das ist ja eher so, dass wir eigentlich das Neue irgendwie so ein bisschen ablehnen und sehr, sehr vorsichtig sind. Also sicherlich in unterschiedlichen Ausprägungen, aber so evolutionsbiologisch. Und da ist dann natürlich spannend, wenn du so einen Doktorvater hast, der im Rentenalter sich dann noch mit solchen Themen beschäftigt.
Ja, absolut. Da fällt mir ein, eine Erfahrung, die ich damals gemacht habe. Ich hatte mein Studium damals finanziert mit meiner eigenen Selbstständigkeit. Ich war selbstständig damals in einem neuen, genialen, absolut hippen Thema Internet. Das war damals, genau, also heute kann man drüber lachen, aber das war damals neu. Und ich habe versucht, dieses Thema in öffentliche Verwaltung zu bringen und kleinen mittelständischen Unternehmen näher zu bringen. Und da weiß ich noch ganz genau, ich hatte einen Vortrag, wo dann ein Besitzer von mehreren Autohäusern auf mich zukam und sagte, was soll ich mit diesem Internet? Das will ich nicht, das mache ich nicht. Die Leute sollen zu mir kommen, wenn sie ein Auto wollen. Die werden niemals im Internet kaufen. Gut, das hast du vielleicht oder hättest du in den 90er Jahren schon sagen können. Aber ja, Guck mal, wo wir heute sind. Ne? Ja. Also diese Offenheit, entweder du hast sie und dann hast du eine Chance weiterzukommen,
genau,
oder du hast sie nicht und dann wirst du ganz schnell vergessen. Wobei, ich habe ihn nicht vergessen, aber
ja,
Mein Business, glaube ich, ist danach nicht mehr so gut gelaufen. Ja.
Also genau, zumindest Autohäuser, würde ich sagen, die haben es sehr schwer gerade. Ne? Und eigentlich müssten sie, denke ich immer wieder dran, wenn ich mein Auto oder das Auto meiner Frau oder so, oder wenn ich mit Freunden drüber spreche, eigentlich müssten sie ja, die einzige Chance, die sie hätten, wäre ja über Service irgendwie zu punkten.
Mhm.
Weil das ist ja das, würde ich sagen, was, ich sage jetzt mal Amazon, Tesla, wie auch immer, was denen natürlich viel schwerer fällt,
ja,
eigentlich.
Genau, ja.
Aber da haben sie in meiner Wahrnehmung dann doch Schwächen.
Du, ich warte seit 3 Wochen auf den Rückruf des Skoda-Händlers, ich weiß nicht mehr, ob meines Vertrauens, weil wir Charging-Probleme mit unserem Enyaq haben.
Ja.
Kommt nichts. Ja.
So, und das ist, weiß ich nicht, wenn ich dann höre vom Freund, der hat einen Tesla, und der sagt dann, die haben dieses Ranger-Konzept.
Mhm.
Bestimmt auch nicht alles Gold, was glänzt, ne? Aber die Grundidee ist, ich glaube, bis zu einem Ausbau des Sitzes kommt quasi der Ranger zu dir und repariert das Auto vor deinem Haus.
Wahnsinn. Das ist Service, das ist, was du brauchst.
So, und das, wenn das dann die Konkurrenz ist,
ja,
ich bestelle mein Auto sonntagabends auf der Couch. Und verstehe auch, was ich bestelle. Das ist ja das nächste Problem, weil ich da nicht durch den Dschungel auf der Internetseite muss und nicht verstehe, wenn ich das wähle, muss das aber weg. Und
muss das, genau.
Also, ja. Das ist, ja. Du, also das ist ja vielleicht für manche immer noch ein Konzept, mit dem man Geld verdienen kann, dieses Internet manchen beizubringen. Ne? So,
ja, ich habe gehört, das ist gar nicht so unerfolgreich.
Ja. Spannend. Ah, okay. Aber da warst du in frühen Jahren also schon so unternehmerisch unterwegs.
Ich brauchte Geld. Es war einfach Geld zum Studieren. Ich meine, wir können uns immer noch glücklich schätzen, damals noch mehr als heute, glaube ich. Studieren in Deutschland ist gar nicht so teuer.
Mhm.
Aber trotzdem, du musst es irgendwie finanzieren. Und ja, ich habe mir gedacht, Mensch, warum nicht damit? Das könnte funktionieren. Hat funktioniert. Und habe ich dann aber gegen Ende meines Studiums verkauft sozusagen, meine Klientel verkauft, meine Kunden verkauft, weil ich dann doch was anderes mache.
Okay, cool. Und du arbeitest jetzt seit gut 6 Jahren bei Mondelez International, ne? So, so sagt man, sag mal so, genau. 2, 3 Marken, die für die ihr steht.
Also es ist ganz einfach in Deutschland, Milka.
Ah, okay.
Alles Milka, alles Philadelphia, die Oreo Cookies. All das sind wir. Wir sind aber noch viel mehr. Wir sind auch Cadbury, gehört zu uns. Was man in Deutschland, glaube ich, gar nicht kennt, Tang, das ist so Getränkepulver. Das ist ganz bekannt in Lateinamerika und auch in Asien. Also eine große Variabilität. Wir sind Nummer eins, was das Thema Snacking angeht, im Bereich Cookies und Nummer zwei im Bereich Schokolade. Das heißt, jeder, der jetzt zuhört, stoppt Mars-Bars, kein Snickers, kein Twix, kein Mars, sondern erst Milka oder Cadbury und dann werden wir hoffentlich bald die Nummer eins werden. Wir sind am Aufholen, hoffentlich sind wir es bald.
Okay, da spricht der Vice President. Beschreib mal, wie du die Unternehmenskultur so erlebt hast, vielleicht auch heute erlebst. Also vielleicht gibt es da ja auch einen Change. Ich meine, 6 Jahre heißt ja, du hast Corona ja irgendwie auch mitgenommen. Genau, die Unternehmenskultur, vielleicht starten wir damit und dann gucken wir noch ein bisschen dezidierter auf die Führungskultur. Aber erstmal mit Unternehmenskultur. Wie erlebst du die bei Mondelez?
Ja, Norman, lass mich vielleicht mal da anfangen. Ich war mehr als 10 Jahre meines Berufsdaseins Unternehmensberater und habe in der Eigenschaft, und du kennst das ja, sehr viele Unternehmen von innen gesehen. Und bis zu Mondelez, was mein letzter Kunde war, hätte ich mir nicht vorstellen können, bei einem dieser Unternehmen zu arbeiten. Ich will jetzt wirklich keinen Namen nennen, aber von der Kultur her oder auch von der Herangehensweise, besonders im Bereich HR, weil das ja natürlich mein Schwerpunkt ist, jetzt keins der Unternehmen da, wo ich sagen würde, boah, hier ist gut, hier will ich sein. Aber Mondelez ist und war da ganz anders. Also zum einen war das so, dass sie schon gewusst haben, damals, als ich angefangen habe, dass ich weggehen möchte von der Unternehmensberatung, weil es einfach zu viel Reisen war, vor allen Dingen auch international Reisen. Ab einem bestimmten Grad musst du in der internationalen Beratung dahin gehen, wo das höchste Gehalt für dich oder der höchste Satz für dich bezahlt wird. Das ist in der Region nicht in Deutschland. Von daher war ich immer unterwegs, habe eine Familie, hatte eigentlich auch gedacht, dass ich mit der Familie ein bisschen Zeit verbringen möchte. Deswegen habe ich mich umgeschaut nach einer Alternative. Und eines Sonntags klingelte mein Telefon. Kannte die Nummer nicht, habe abgenommen. Chief People Officer von Mondelez. Hey Volker, ich habe gehört, du willst wechseln. Wir hätten da was für dich. Bist du interessiert daran? Na, und ich steige ja nicht als VP ein. Ich bin ja viel weiter drunter eingestiegen. Ja. Aber trotzdem, der Chief People Officer hat mich an einem Sonntag angerufen aus den USA, um mich zu wärmen. Und das, glaube ich, sagt schon sehr viel über die Kultur bei Mondelez aus. Wir sind sehr Mitarbeiter, sehr, sehr, sehr persönlichkeitsorientiert. Also im Sinne von, wir sind interessiert an deiner Person. Nicht nur die Arbeitsleistung, die du bringst oder die Skills, die du mitbringst, sondern du als ganze Person, was bringst du mit in dir? Und da natürlich auch, wie passt du mit deiner Denkweise, mit deiner Kultur in unsere Kultur rein? Da muss man auch immer sagen, es gibt Sachen, die passen und die passen nicht. Und ganz einfach, was man bei uns sagen kann, jemand, der als Führungsanspruch hat, ich sage, du machst, wird bei uns nicht alt. Okay. Weil so ist es nicht, wie es funktioniert bei uns. Und so findet natürlich auch eine Selektion statt. Aber wir sind alle sehr daran interessiert, dass du als ganze Persönlichkeit dich wohlfühlst im Unternehmen und auch du selbst sein kannst. Das ist etwas, was ich lange Zeit nicht so kannte, aber auch nicht so leben konnte. Als Berater kann man das nicht machen. Dann bist du heute da, morgen da, dann machst du das nicht. Aber auf einem der ersten Führungstrainings von Mondelez oder mit Mondelez habe ich das so kennengelernt und musste mich da auch erstmal überwinden, dass es eben nicht den Volker gibt, der zu Hause ist mit seiner Familie und den Volker, der im Büro ist, sondern dass das einer ist. Und ich genauso, wie ich zu Hause bin, in der Firma sein kann. Und mich da nicht verstellen muss oder jemand anders sein muss. Das zu verinnerlichen und dann auch zu leben, war nicht so einfach. Aber es hat mich viel glücklicher gemacht. Und das versuche ich auch weiterzugeben an mein Team, an meine Mitarbeiter. Also so in die Richtung sind wir ausgerichtet. Und wird dir auch in jedem Führungskräftetraining so mitgegeben. Egal auf welcher Ebene jetzt ist, bis hoch zum Führungskräftetraining, was wir auf C-Level machen. Natürlich, wir sind mehr als 100.000 Mitarbeiter. Nicht jeder wird so sein. Es gibt immer auch Subkulturen, die anders sind. Aber die Grundherangehensweise in Grundkultur bei MondelDB ist, wir sind sehr personenorientiert, mitarbeiterorientiert und wollen, dass du dich wohlfühlst. Und das ist es auch, warum viele Mitarbeiter uns auf der einen Seite vielleicht verlassen, weil wir nicht unbedingt diejenigen sind, die das meiste Geld zahlen,
okay,
aber dann schnell wiederkommen. Also sagen, okay, wir waren jetzt zum Beispiel, wir haben ein Shared Service Center in Costa Rica. Costa Rica ist Shared Service Center Paradies. Alle sind dort.
Okay.
Amazon vor allen Dingen zahlt viel, viel mehr als wir. Das heißt, es war ganz oft so, wir haben die Leute sozusagen ausgebildet, ne, Shared Service Center, du kommst rein von der Uni, bist ausgebildet. Dann sind sie zu Amazon gegangen, weil sie da durchaus 30-35% mehr verdient haben. Aber nach einem Jahr oder so sind die wieder zurückgekommen und gesagt, es ist das Geld nicht wert. Weil ich dort nicht als Person, sondern als Nummer gesehen werde, als Arbeitskraft, nicht als Mensch.
Ja.
Und viele sind deswegen zu uns zurückgekommen, nicht nur da, auch aus anderen Bereichen. Wir haben sehr, sehr viele Wiederkommer, die uns vielleicht verlassen hatten für mehr Geld, aber dann wiedergekommen sind, weil sie sagen, das Geld ist auch nicht.
Ist das so aus deiner Wahrnehmung so ein Trend, der eher bestimmte, ich sag mal, Generationen oder Altersklientel häufiger betrifft? Oder ist das etwas, was eigentlich über alle Alterskohorten irgendwie hinweg zu beobachten ist?
Das ist etwas, was ich über alle Kohorten hinweg beobachte. Natürlich ist es so, dass je länger du im Arbeitsleben bist, umso besser verstehst du, was du hast und was du nicht hast. Vor allen Dingen, wenn du schon verschiedenen Unternehmen gesehen hast. Wenn du frisch anfängst, hast du noch nicht viel gesehen. Da weißt du mit dem, was du bekommst, noch nicht so viel anzufangen. Du weißt es nicht zu bewerten, was du hast. Das kriegst du erst, wenn du irgendwo anders warst und einen Vergleich hast. Aber grundsätzlich ist es schon etwas, was ich beobachte.
Okay. Wenn du... Du hast das ja eben schon so ein bisschen angesprochen. Also ihr seid bei Mondelez insgesamt sehr, sehr MitarbeiterInnen orientiert, sehr persönlichkeitsorientiert. Da würde ich jetzt annehmen, das startet ja oder das müsste ja eigentlich bei euch erstmal starten, ne? Also wenn du sagst, wir erwarten etwas von Führungskräften, dann müsst ihr ja irgendwie sowas wie so ein Leitbild irgendwie einen Rahmen haben, sage ich mal, so sind wir bei Mondelez. Und dann kann ich ja eigentlich als Mensch, egal ob jetzt Mitarbeitender oder als Führungskraft, ja erst entscheiden, ob ich in diesen Rahmen hineinpasse mit meinen Werten oder nicht. Ne? So wie geht ihr damit um? Wie kann ich mir das vorstellen? So, also ich habe eine Vorstellung, wie das in einem 300-Unternehmen oder einem 1.000-Unternehmen stattfindet, aber so 100.000 über vermutlich ja alle Kontinente verteilt, da habe ich Schwierigkeiten.
Es ist gar nicht so anders, ganz ehrlich, Norman. Es ist im Prinzip, natürlich hast du erstmal etwas Niedergeschriebenes, damit du etwas hast, an dem man sich faktisch objektiv orientieren kann. Und das versuchen wir dann auf gleiche Art und Weise in jeden Winkel unseres Unternehmens zu tragen. Es ist also so, dass wir im Prinzip jedes Land kannst du ja als kleine Gruppe für sich nehmen. Ja, wir haben natürlich große Länder, die USA sind ein großes Land, da sind 15.000. In Deutschland sind wir so 2.000 nur. Du kannst es in Subbereichen unseres Unternehmens genauso tun wie in einem kleinen Unternehmen. Und das ist auch so, wie wir vom Business her aufgestellt sind. Vielleicht hängt das auch damit zusammen. Wir sind zwar ein Unternehmen von 100.000, aber auf der anderen Seite haben wir unser Business sehr lokal aufgestellt. Wir haben lokale Marken. Ne? Milka kennt jeder in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Geh nach Spanien, da kratzen sie schon am Kopf. Ne? Und Milka ist nur eine unserer größeren Marken. Also wir haben noch viel kleinere Marken, die du nur in einem Land kennst. Das heißt, wir sind vom Business, unsere Leitlinie ist, dass wir ein lokales Business sind mit globaler Verantwortung und Global Oversight. Aber am Ende ist jede nicht necessarily jedes Land, aber im Prinzip jede geografische Einheit, ne, deutschsprachig zum Beispiel, für sich eine geschlossene Einheit, die dieses Thema dann auch voranbringen kann, wie in einem mittelständischen Unternehmen.
Okay. So ein bisschen erinnert mich das, ich glaube, bei Goa machen die das ja auch, dass die so eine, dass die quasi sagen, eine Organisation hat eine bestimmte Anzahl an Menschen, Mitarbeitenden, und wenn die über diese Maximalanzahl wächst, dann teilen die sich quasi und machen eine zweite Organisation auf.
Ne? Genau, weil
die, bei 300, glaube ich, liegt die Größe. Und immer wenn es dann mehr werden, dann machen die sozusagen zwei halbe draus und wachsen weiter, um dieses Lokale, sage ich mal, was ich bei dir rausgehört habe, ne? Um das irgendwie zu halten. Ne? Dieses, ich habe einen Überblick und ist vielleicht so ein bisschen, wenn ich da gerade dran denke, so wie wir oder ich zumindest früher Schule erlebt habe. Das war ja auch was Kleines, ne? Ich kannte irgendwie alle Lehrer und Lehrerinnen und ich habe mich auch nicht verlaufen in meinem Schulgebäude. Und wenn ich das heute an manchen Lernfabriken sehe, so würde ich das bezeichnen, wo es dann irgendwie, weiß ich nicht, mehrere Klassenzimmer gibt, weil die Lehrer da gar nicht mehr reinpassen und irgendwie tausende Schüler und Schülerinnen, dann geht das ja ein bisschen weg von diesem Lokalgedanken, so im eigentlichen Sinne. Ja. Aber ist das dann, also vielleicht das, ich beschäftige mich ja auch mit dem Thema Leitbildentwicklung und wir schreiben gerade einen zweiten Teil zu unserem Buch, da geht es vor allem um das Thema der Integration. Also das, was du eben gesagt hast, wir tragen das dann in alle Ecken. Das ist ja, würde ich sagen, das eigentlich Schwierige. Also so ein Leitbild zu entwickeln, das ist auch nicht so einfach, aber im Prinzip ja relativ simpel. Je nachdem, wie viel Herzblut ich da reinstecke, dann habe ich da irgendwie meine Sätze. Und dann muss ich das ja aber fühlen. Ne? Das heißt, wenn ich bei euch hier irgendwie im Werk anfange, hier um die Ecke bei uns in Fallingbostel, ist glaube ich auch eins. Ne?
Ja,
das ist ja direkt an der Autobahn, das sehe ich manchmal. Und wenn ich da jetzt anfangen würde zu arbeiten, dann muss ich ja irgendwie dieses Leitbild, wenn ich die Tür aufmache, muss ich das ja eigentlich so einatmen. Ne? So, und muss das fühlen irgendwie und muss mir denken, okay, ja wirklich, hier stehe ich ja irgendwie im Zentrum. Ne? So, und auch wenn das vielleicht im Detail, machst du das vielleicht anders als eine andere Führungskraft, klar, aber irgendwie so im Groben. Ja. So, und was macht ihr dafür? Also wie stellt ihr das sicher, dass das auch bei dem, keine Ahnung, Schichtleiter in Fallingbostel, bei dem Beispiel, ne? Aber kannst du auch den Schichtleiter in Spanien nehmen oder was auch immer, dass das bei dem ankommt?
Ja. Ich glaube, das sind mehrere Faktoren. Auf der einen Seite ist es so, Mondelez ist zwar erst 13 Jahre alt nächste Woche, aber unsere Marken und damit unsere Geschichte ist viel älter als das. Und wir haben Mitarbeiter, die sind 30 Jahre, habe ich auch in meinem Team 30 Jahre dabei, über die verschiedenen Namen unseres Unternehmens. Wir waren vorher Kraft, waren vorher Philip Morris und so weiter, Cadbury, also verschiedenste Namen, aber eine lange Tradition, die sich in genau diesem Bereich auch äußert, wie wir als Kultur dastehen. Und wenn du diese lange Tradition der Kultur hast und die Mitarbeiter auch so lange bleiben, dann ist es natürlich drin in dir. Im Guten, sage ich mal, wie im Schlechten. Wenn du das als schlecht nehmen willst. Aber zum Beispiel, du wirst wenige Mitarbeiter bei uns finden, die sich mit Mondelez identifizieren. Wenn du reingehst in unsere deutschen Fabriken, zum Beispiel in Lörrach, die sagen, wir sind Milka. Ja? Und die in UK, die sind Cadbury. Aber
das
die Kultur
sie?
Des...
Das dürfen sie auch?
Ja, warum denn nicht?
Ich frage deshalb, weil ich schon noch andere Konzerne kenne, die, also du musst das ja irgendwie, kannst vielleicht auch gleich nochmal beleuchten, du musst das ja irgendwie runterreichen. Ne? Also jetzt macht sich, weiß ich, wenn die International sitzt in den USA dann bei euch, dann machen die sich ja irgendwie Gedanken, auf irgendeine Art muss sich ja irgendeine Gruppe Gedanken machen. So. Und dann reichen die das runter bis nach Lörrach. So. Und ich hatte ähnliche Beispiele und da wollte man das eigentlich nicht, dass die sozusagen ihre kleine Regionalmarke haben, das war ein Industrieunternehmen, sondern man wollte eigentlich, dass die Weltmarke im Prinzip, dass die tragen, ne? So, und das, das hat dann, also es ist dann, ob das die E-Mail-Adresse ist, der Aufnäher auf der Jacke, völlig egal, ne? Und das ist ja ein Teil von Identität irgendwie.
Ja.
Und dann ist man mit, also das ist ja in Deutschland immer noch ein Thema, mit englischen Begriffen dann um die Ecke gekommen und hat dann gesagt, hier, das ist unsere Vision und das sind die Werte. Und das war so, in meinem Erleben war das dann für die also Menschen in der Produktion oder die mit denen ich da zu tun hatte, für die war das manchmal herausfordernd, weil die eigentlich ein Herz hatten, was dann für, sagen wir jetzt in deinem Fall, für Milka geschlagen hat, schon seit 30 Jahren. Und dann kommt wer anders um die Ecke und sagt, nee, das ist jetzt nicht mehr Milka, das ist jetzt XYZ und so, und deshalb die Nachfrage, ne, dass ob das auch okay ist und so, wie ihr damit geht.
Nein, haben wir überhaupt kein Problem mit. Ich sag mal, wir haben so ein bisschen das andere Problem, wenn du, und ich war gerade auch dabei zu rekrutieren, ich hatte eine offene Position in meinem Team, wenn du dann mit Mondelez rekrutieren willst, dann ist so jeder so, okay, wer, was? Wie groß seid ihr? Wo seid ihr? Was, 100.000? Kenne ich gar nicht. Ja, also da haben wir eher das Problem, dass uns keiner oder wenige Leute als Mondelez kennen. Wenn du deine Milka-Tafel umklappst, siehst du auf der Rückseite, da steht jetzt Mondelez, alles ist gut. Ne? Aber unsere Mitarbeiter, wir sind stolz auf die lokalen Marken, die wir haben. Und das ist auch das, was uns stark macht. Und das ist auch das, ganz ehrlich, was die Leute kaufen. Ja? Du gehst nicht in den Supermarkt und sagst, ich will eine Mondelez-Schokolade. Nein, du gehst in den Supermarkt und sagst, gib mir mal eine Cadbury oder gib mir mal eine Milka oder ich nehme einen Philadelphia mit. Nicht den Käse von Mondelez. Und warum sollten wir das raustreiben wollen aus den Menschen? Würden wir uns ja selbst ins Knie schmeißen. Weil am Ende ist es doch so, die sind stolz auf das, was sie machen. Wenn sie stolz sind auf das, was sie machen, machen sie auch einen guten Job. Und nicht nur das, dass du das in der Qualität siehst, sondern auch, die tragen das nach draußen und sagen ihren Nachbarn, ihren Freunden, ihren Verwandten, hör mal, wir haben eine neue Tafel, oder hör mal, wir machen gerade was ganz Tolles. Wir versuchen gerade, ob wir vielleicht bei unserer Milka-Schokolade die Plastikverpackung durch Papierverpackung ersetzen können, weil das viel besser ist für die Umwelt. Geh mal in Edeka und probier es doch mal aus. Das ist doch das, wie wir unsere Produkte am besten verkaufen können. Warum sollten wir denn sowas austreiben wollen?
Ne? Du, ich weiß auch nicht, was der Hintergrund ist. Ich denke, irgendeine Art von Einheitlichkeit, die dann dahinter steht, die passt jetzt wenig zu dem, was du sagst. Ne? Wenn du mitarbeiterorientiert bist, dann geht es dir augenscheinlich nicht um Einheitlichkeit. Alle ticken gleich und machen was. Du hast das ja vorhin gesagt, irgendwie wäre eine Führungskraft, die quasi eher die Idee hat, so einen stark transaktionalen, also sehr vielleicht autoritären Führungsstil zu haben, dass das eher ein Problem ist bei euch. Und es gibt ja aber noch viele Unternehmen tatsächlich, vermutlich von Konzernen bis zum Handwerker, wo diese Idee von ich weiß, wie es geht, du machst das so, noch die zentrale Führungsphilosophie ist.
Und ganz ehrlich, du wirst es bei uns auch noch finden in der einen oder anderen Ecke. Es gibt bei 100.000 Mitarbeitern und über 150 Ländern, in denen wir präsent sind, ist es natürlich auch so. Auch verschiedene Kulturen, und darf man nicht vergessen, wir arbeiten in sämtlichen Kulturkreisen. Das heißt Vietnam, Japan, die sind da ganz anders eingestellt, auch als wir. Also du wirst bestimmte Färbungen überall finden. Aber vom Prinzip her sind wir eher darauf konditioniert zu sagen, Empowerment, du, wir haben dich eingestellt, nicht, dass du einfach nur deine Arme und Beine benutzt, sondern dass du das benutzt, was zwischen deinen Ohren ist. Und wenn wir dir sagen, was du machen sollst, dann benutzt du das nicht. Dann haben wir eigentlich nicht den Mehrwert.
Ja, das teile ich total, ne? Dieses reine Abarbeiten, aber so sind viele natürlich erzogen worden du hast das eben auch angedeutet, über Jahrzehnte, ne? Wo Arbeit im Prinzip ja so stattgefunden hat.
Ja.
Wenn du das jetzt, du hast ja auch ein Team, ne? Du bist verantwortlich, direkt verantwortlich für knapp 60 Menschen.
Genau.
Wie arbeitet ihr zusammen? Was sind so vielleicht kleine Hacks, wo du sagst, das kann man sich vielleicht dann eher vorstellen, da versuche ich genau diese Idee, diese Philosophie, dieses Leitbild quasi zu leben und die auch einzuladen. Also da wird es ja wahrscheinlich auch Führungskräfte geben, wenn du 60 Menschen hast.
Die berichten nicht alle an mich. Nee, das wäre ja ein bisschen zu viel.
Und auch die, das ist ja dann eher wahrscheinlich dein Fokus, die zu entwickeln und weiter zu empowern. Wie machst du das?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist teilweise bei uns im Unternehmen auch schon so angelegt. Lass mich mal ganz kurz zurückkommen, nochmal auf etwas, was du vorhin gesagt hast. Ne? Wir sind Chicago HQ'd. Aber das heißt nicht, dass in Chicago die Entscheidungen getroffen werden. Oder ausschließlich in Chicago. Sondern wir sind ein globales Unternehmen im wahrsten Sinne. Das heißt, wir haben unser Mondelez Leadership Team, also diejenigen, die für alles verantwortlich sind. Da sitzen ein paar Leute in Chicago, zum Beispiel auch unser CEO und CFO, aber die sitzen nicht alle dort. Da sitzen auch Leute in Singapur, in Zürich, in Miami und sonst wo, die Teil dieses Teams sind und die Entscheidungen treffen. Das heißt, es gibt kein zentrales Top-Down bei uns per Prinzip. Und in meinem Team ist es genauso. Ich bin bis dato der einzige Mitarbeiter in meinem Team in Deutschland. Ich sage bis dato, weil ich hoffentlich später diese Woche jemanden in Deutschland unterschreiben habe, der eine Position bei mir übernimmt, durch Zufall in Deutschland. Aber ansonsten sitzt mein Team irgendwo zwischen den Philippinen und Mexiko und alles dazwischen und darüber und darunter, wenn du Norden zunimmst. Und deswegen sind wir auch im Leadership-Team ein sehr bunter Haufen mit verschiedenen Tenures im Team. Also wie gesagt, ich hab ein, zwei, die sind seit 30 Jahren dabei. Wir haben noch nie was anderes gesehen als die verschiedenen Inkarnationen von Mondelez. Und dann habe ich welche dabei, die sind mehr frisch dabei, aber alle haben schon aus den verschiedensten Ländern international gearbeitet und haben unterschiedliche kulturelle Hintergründe. Ja, und das ist das Spannende für mich. Und das, worauf ich mich immer freue, ist, wir treffen uns virtuell jede Woche einmal alle als Team. Entweder eine Stunde, wenn wir einfach nur, sag mal, zusammenhocken und einen virtuellen Kaffee trinken und reden. Oder auch wenn wir in 2 Stunden oder 2,5 Stunden sitzen und die Projekte durchsprechen. Und das heißt, gehen.
Du triffst dich dann mit denen, die direkt an dich berichten? Also okay, worüber reden wir da? Das sind 12. 12, okay. Das ist sozusagen dein Kernteam, das du direkt führst. Okay.
Genau.
Cool.
Und wenn wir zusammenkommen, dann ist es wirklich so, dass wir sagen, wir besprechen über das, was wir gemacht haben, am Wochenende oder was wir erfahren haben über den Flurfunk oder was auch immer und trinken einfach einen Kaffee und reden erstmal, um anzukommen auch in. Dann wird natürlich nach einer gewissen Zeit kommt man auch auf das Thema IT. Aber für uns ist wichtig, und ich weiß nicht, ob das Konzept hatte ich noch gar nicht erwähnt, aber wir haben das Konzept of me, us and it. Und alle drei sind gleich wichtig. Das heißt, ich möchte auch über alle drei sprechen. Und was ich persönlich auch mache, ist, wir sprechen in der Gruppe über das us und it. Warum wir das IT auch? Weil ich da auch inspiriert wurde von dem Kollegen Jensen bei Nvidia, der jetzt auch gar nicht so unerfolgreich ist momentan. Der sagt, warum soll ich, egal ob ein Projekt oder etwas gut oder schlecht läuft, das zwischen mir und dem Mitarbeiter lassen? Warum sollen nicht die anderen auch davon lernen können im Guten oder im Schlechten? Hey, ich habe was versucht, hat nicht funktioniert. Brauchst du da auch nicht mehr versuchen. Das habe ich daraus gelernt. Oder hey, ich habe das gemacht, hat super funktioniert. Das heißt, egal was es ist, darüber reden wir in der Gruppe. Damit jeder dort mitkommen kann. Und auch ganz klar ist, dass wir kein Shaming oder Naming oder Blaming hier machen. sondern wenn was nicht gut läuft, reden wir es offen an und versuchen über die Gruppe dann auch Ideen zu generieren, wie wir den Karren wieder gerade rücken können. Und dann, ne, ist es für mich auch als Führungskraft ganz einfach mal den Mund zu halten und gucken, wie die Dynamik im Team ist. Und dann habe ich natürlich auch One-to-Ones mit allen meinen Zwölfen. Und diese One-to-Ones reden wir mehr über das Me oder also deren persönliche Themen, die sie gerne mitbringen können. Ja, also ich lasse das offen. Mit einigen rede ich über alles von, warum wir nicht ins Detail gehen hier, aber wirklich über alles, was zu Hause so vorfällt. Und mit anderen weniger darüber und mehr, was im Unternehmen so vorfällt. Aber auch besonders dann, hey, ich habe die Situation erlebt, da habe ich mich nicht ganz wohl gefühlt oder ich habe die Situation auf mich zukommen, hast du eine Idee, was ich da machen könnte? Da reden wir über solche Dinge. One-to-one, das ist mehr ein Coaching als alles andere. Mhm. Teilweise dann auch über IT, wenn irgendwas dringend ist, aber so das, den Approach nehmen wir. Das heißt, ich versuche eher wenig selbst die Führungskraft zu sein, sondern eher ein Primus inter pares.
Mhm. Cool.
Und mein Team da auch zu enablen und zu pushen.
Ja.
Das fällt mir manchmal nicht ganz so einfach. Ne? Du hast immer gewisse Ansprüche und jeder arbeitet anders. Und wenn jemand ganz anders arbeitet, so wie du es machen würdest, dann hast du dieses Jucken. Ne?
Ja.
Das sich da zurückzuhalten, ist nicht immer einfach. Ich versuche es, manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht.
Ja, das ist, das kenne ich auch. Ich fasse das manchmal so auch unter dem Begriff des Loslassens so zusammen. Mhm. Ne? Also nicht, wir hatten das letztens auch, da wollte ich bestimmte Dinge, wollte ich sozusagen nochmal einen letzten Blick drauf werfen.
Mhm.
Und dann hat sich das wirklich, also gigantisch rausgezogen, weil ich dann der Flaschenhals war und das hätte schon lange fertig sein können. Und dann habe ich irgendwann auch so gedacht, ja, was ist jetzt meine Erwartung? Ja, dass also erstens, dass da so viele Themen drin sind, dass wir es nicht veröffentlichen können, Und zweitens, dass ich da jetzt die Welt rette, weil ich da jetzt irgendwie nochmal drüber gucke. Ich habe also beides als falsch für mich entschieden und habe dann gesagt, okay, dann ist aber auch Quatsch. Ja, dann habe ich vielleicht ein Zeitfenster, wo ich drüber gucken kann und wenn ich es nicht schaffe, dann geht es halt trotzdem raus.
Aber da muss man auch erstmal hinkommen, ne? Das zu realisieren, das auch anzunehmen.
Ja, genau.
Das was auch für mich nicht immer einfach ist. Auch heute, ich sag mal, das muss mein Team fragen, aber ich würde sagen, 90% der Fälle schaffe ich das und 10% schaffe ich es nicht.
Aber es ist ja also in meiner Welt irgendwie ein geiles Verhältnis. Ja, 9 zu 10.
Ah.
Genau, dieses Me, Us und It-Konzept, das erinnert mich auch an ein Gesprächsformat, dessen Name mir leider gerade nicht einfällt, aber was ich manchmal mit meinen Führungskräften auch bearbeite. Und nur was du dafür brauchst, wenn ich das höre, wie du das anwendest, ist ja eine enorme Vertrauenskultur, würde ich sagen, oder? Also das, so, mir ist so dieser Begriff hier von der Amy Edmondson der psychologischen Sicherheit so durch den Kopf geschossen.
Mhm.
Also dass ich quasi so ein Fehler im Prinzip, also es ist ja, also muss ja für jeden nachvollziehbar sein, dass das der Hammer wäre, wenn ich einen Fehler in die Runde gebe und sage, guck mal, das habe ich ist falsch gelaufen, haben wir die und die Learnings draus gezogen oder vielleicht könnt ihr mir helfen. Aber da brauche ich ja ein mega Vertrauen in dieser Runde.
Ja. Ja, das brauchst du. Ich versuche das aber aktiv zu fördern. Also auch mein persönlicher Ansatz ist da ganz einfach. Ich rede mit jedem meiner Mitarbeiter regelmäßig. Also jeden der 750, mit dem spreche ich mindestens einmal im Jahr Coffee-Chat. Halbe Stunde ist deine halbe Stunde, dir Mitarbeiter. Entweder ich frage dich was oder du fragst mich was. Kannst du gestalten, wie du magst. Aber was ich jedem Mitarbeiter, ob neu oder im Team schon dabei oder auch dann neu im Führungsteam dabei, sage, ist ganz einfach. Ich vertraue dir zu 100%, dass du weißt, was du tust. Deswegen habe ich den Job gegeben. Du kannst den besser als ich. Deswegen hast du den und nicht ich den. Das hast du von mir. Auf der anderen Seite, was ich erwarte, ist, wenn irgendwas schief läuft, bin ich der Erste, der es erfährt. Von dir. Nicht von jemand anderem. Weil nur dann können wir gemeinsam versuchen, das in die richtige Richtung wiederzubringen. Ja? Und wenn das so funktioniert, wir beide glücklich, dann können wir beide was lernen und beides Unternehmen weiterbringen. Und das mache ich im Kleinen wie im Großen. Wir haben also auch einmal im Monat haben wir, ich habe sie Test and Learn Sessions genannt, wo wir alle 57 zusammenholen und sagen, pass mal auf, einer von denen, nicht meine Führungskräftezirkel, sondern irgendjemand anderes aus dem Team, hat ein Projekt als Piloten oder als Test and Learn gehabt oder eingeführt. Erzähl mal, was hast du gelernt, was ist denn schiefgelaufen, was ist denn gut gelaufen? Und es wird einfach frei erzählt. Und da wird keiner irgendwo an die Wand gestellt, sondern das ist ein konstruktives Zuhören, Erfahren, Nachfragen. Und natürlich ist es erstmal eine gewisse Überwindung, aber ich habe mit den Kollegen dann auch danach gesprochen und die sagen, boah, das war gut, hat mir Spaß gemacht, dass ich diese Exposure auch hatte und dass ich das sicher teilen durfte, wo auch was schiefgelaufen ist. Und dass die anderen deswegen darüber lernen können. Oder was ich jetzt mache zum Beispiel, bei Technologie ist es ja ganz wichtig, dass der Endnutzer, derjenige, der es benutzen soll, das am einfachsten und intuitivsten bedienen kann. Das Problem ist, derjenige, der das baut, ist natürlich ein super Crack in all dem und hat eine ganz andere Denkweise. Die sind meistens nicht sehr nah beisammen. Das heißt, es wird Technik gebaut für Techniker und Software für Experten, aber nicht für meine, ich sag mal, von 100.000 sind 99.000 Nicht-HRler, die dann da so, was soll ich jetzt hier mitmachen, stehen. Und was wir da machen, ist ganz einfach. Wir haben jetzt regelmäßige Gruppen zusammen, wo freiwillige Nicht-HRler einfach mal sagen, pass mal auf, du kriegst eine Situation, weiß ich nicht, sollst Mitarbeiter befördern, vorgesetzt und teilst deinen Bildschirm, alles im Testsystem, keine echten Daten, teilst den Bildschirm und wir gucken mal, wie du das machst. Und derjenige, der es gebaut hat, ist mit da drin, muss die ganze Zeit zuhören und darf nichts sagen. Weil er einfach beobachten soll, nicht rechtfertigen. Ja, sondern du beobachtest jetzt, wie ein normaler Mitarbeiter mit dem umgeht, was du gebaut hast. Damit du versuchst zu verstehen, wie der denkt. Mhm. Und danach erzählst du mir, was du gelernt hast.
Und das würde dir auch auf so Test- und Learn-Sessions, würde sowas dann auch geteilt werden?
Genau. Da kann jeder zugucken. Das ist eine offene Session.
Ja.
Und das ist ein wahnsinniger Erfolg. Ich war erst ein bisschen nervös, ob die Kollegen, die es gebaut haben, sich hier vielleicht bloßgestellt fühlen.
Mhm.
Aber ich habe heute Morgen durch Zufall mit einem davon gesprochen. Die fühlen sich davon mega empowered und sind sehr glücklich, weil sie dadurch viel mehr das erreichen können, was sie erreichen wollen. Denn es geht nicht darum, ich sag mal, die Software fertigzustellen oder das Tool fertigzustellen. Und es geht darum, dass wir unsere 100.000 Mitarbeiter befähigen müssen, ihre HR-Angelegenheiten, egal was es ist, von der einfachen Administration zu Training und Learning, so anzunehmen, zu gestalten, dass es in sämtlichen Sinnen barrierefrei ist.
Cool, einen tollen Ansatz, der gibt ja eine Menge Softwarefirmen da draußen, die diverse Arten von Software für Unternehmen erarbeiten. Und manchmal denke ich mir auch,
Was hast du dir gedacht dabei?
Das ist das, was du beschreibst, ne? Also der Experte für Software oder was weiß ich, BWL, HR, was auch immer, der entwickelt jetzt das Programm. Und für den ist das natürlich alles total logisch, aber für den Anwender dann vielleicht nicht.
Ja.
Und letztlich konkurrieren wir ja gerade in dem Bereich Technologie, würde ich sagen, immer mit, weiß ich nicht, Google, Amazon, Netflix.
Ne? Ja.
So muss es funktionieren. Und alles, was irgendwie so nicht so funktioniert, ist dann irgendwie blöd.
Recht.
Ja. Ja. So.
Da ist dann der Vorteil, in so einem großen Unternehmen zu sein, wie wir es sind, weil wir auf Augenhöhe mit den Technologiepartnern im HR-Bereich reden können. Und es gibt sehr, sehr gute, die sehr glücklich sind, wenn sie dieses Feedback bekommen, wenn wir dann mit ihnen zusammenarbeiten. Also gestern Nacht hatten wir eine Session nachts, weil die sitzen halt in Kalifornien, ne, auf der anderen Seite. Das sind 9 Stunden. Die musst du ja auch erstmal wach kriegen.
Ja, das stimmt.
Aber die zeigen dann ihre Next Generation, was sie sich vorstellen. Und wir haben dann ein Publikum von unseren Mondelez-Kollegen, die dann Feedback geben können. Sagen, pass mal auf, das verstehe ich nicht, aber wie ist das denn? Und dann hatten wir gestern auch bei der Situation, es waren einige aus meinem Team, die Core-Techniker sind, die sagen, oh, das sieht anders aus, das ist ja cool. Das finde ich genial, wie das jetzt aussieht. Und dann so ein normaler Mitarbeiter, er ist ja schon wieder anders. Ja. Warum? Warum muss ich mich jetzt schon wieder umgewöhnen? Ja? Und das überhaupt dann auch zu verstehen, aufzunehmen, zu verarbeiten und in die Entwicklung einfließen zu lassen, ist Wahnsinn. Ja. Ist genial.
Das ist spannend, ne? Jetzt, wenn du das so sagst, ist ja gerade hier die neuen iPhones sind ja gerade rausgekommen und die neue Software auch. Und das ist ja seit Jahren schon so, dass du ja, finde ich jetzt, das ist ja, du merkst ja keinen Unterschied, ne? Du kannst jetzt zwar ein paar andere Funktionen so, aber im Grunde ist das ja.
Wer nutzt es denn?
So, ne? Also meine Frau habe ich. Ja, die hat alles farbig, also, mein Sohn auch und so. Und
ich habe auch ein tolles neues Telefon, aber von den neuen Funktionen habe ich wenig bis gar nichts bisher benutzt.
Gut, jetzt haben wir, also wenn das in Deutschland zugelassen ist, haben wir ja das Problem, dass wir den Kern jetzt noch gar nicht benutzen können. Ne? Das, aber worauf ich hinaus wollte, ist dieses, also was Apple da, weil du das jetzt so gesagt hast, offensichtlich ja verstanden hat, dass also zwar irgendwie hier mal eine Rundung und da mal eine andere Farbe ganz geil ist, aber einmal im Jahr sich quasi an neue Strukturen und so zu gewöhnen, wie wir das früher ja hatten hier mit den Nokias und Siemens dann, auch wenn du ein anderes Handy ja dann geholt hast, dann also war ja völlig vorbei dann eigentlich, ne? So, ja, auch eine neue Software dann kam und er hat eine andere Struktur gehabt, Ordnerstruktur, dann musstest du das erstmal finden, alles. Und da geht das ja so ein bisschen hin. Pass mal auf, mit Blick auf die Zeit.
Ah, Entschuldigung, hätte noch, zu viel.
Ich hätte, nee, auf gar keinen Fall. Wir haben nur zu wenig Zeit. Ich hätte noch eine, bevor ich zu meiner Abschlussfrage komme, hätte ich noch eine Frage, die mich interessiert, weil du das auch gerade so gesagt hast, ihr habt da Technologiepartner. Also das, was du sagen kannst, logischerweise. Aber was würdest du sagen, ist so der neueste Scheiß, den ihr gerade macht oder wo ihr gerade hindenkt, Thema HR, Technologie, also genau dein Steckenpferd.
Ich glaube, da bin ich jetzt sehr, sehr boring, sehr langweilig, weil natürlich sage ich AI, sage ich KI, weil das sind so die Themen, mit denen wir uns momentan beschäftigen. Wir versuchen, den Hype vom Mehrwert zu trennen und zu schauen, wie wir am geschicktesten mit den neuen Möglichkeiten für unsere Mitarbeiter am meisten rauswirken. Und was ich damit meine, ist im Prinzip, wir sind ein Riesenunternehmen, ja, aber wir sind auch ein Unternehmen, das mit Süßigkeiten machst du jetzt nicht so viel Marge. Das heißt, Kosten ist natürlich immer etwas, worauf wir achten müssen. Und gerade im HR-Bereich, ne? HR für ein Unternehmen wie unseres, mit meinem Team schade ich dem Unternehmen ja im Prinzip nur, weil ich brauche Geld, aber ich kriege nichts rein. Ich mache null Revenue. Das heißt, wir müssen immer schauen, wie können wir die Kostenposition verbessern? Nicht nur von dem, was wir als Technologie haben, sondern für das gesamte Unternehmen. Und das bedeutet dann auch, wie kann der Manager in, keine Ahnung, Manila seine HR-Krams noch effizienter und effektiver erledigen morgen als heute. Weil der dann viel eher darauf gucken kann, dass die Schokolade richtig produziert wird. Wir sind im Prinzip im Geschäft von Schokolade und Kekse. Nicht im HR-Geschäft. Das heißt, ich gucke mit meinem Team, okay, wo kann uns KI helfen, dass wir entweder Abläufe automatisieren können oder einfacher gestalten können. Also die klassischen Dinge sind, nicht jeder Manager ist eine Hiring-Maschine Vielleicht musst du einmal im Jahr einen neuen Mitarbeiter einstellen, vielleicht auch nur alle 2 Jahre. Aber das ist immer ein komplexer Prozess, vor allen Dingen bei uns, weil es nicht heißt, der eine in Fallingbostel geht, der nächste in Fallingbostel kommt. Das ist ja noch das Einfache. Aber für mich zum Beispiel oder auch andere unserer globalen Funktionen ist die Position, die ich jetzt besetze, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin ist in den USA gegangen. Und ich suche jetzt irgendwo auf der Welt. Mhm. So, wie starte ich diesen Prozess überhaupt? Welche Informationen muss ich dem Recruiting-Team geben? Und wo finde ich diese Informationen? Hey, das ist nicht einfach. Das heißt, sämtliche intelligente Unterstützung, die ich bieten kann mit meinem Team durch Technologie, durch KI, ist eine Hilfe, weil damit der Manager die Arbeit schnell erledigen kann und der Recruiter seine Arbeitszeit darauf fokussieren kann, Leute zu finden und nicht Administration zu machen. Mhm. Und da sind wir gerade dabei, in verschiedensten Bereichen zu schauen, was bietet der Markt? Wo können wir noch mitarbeiten und mitgestalten? Und wo macht es überhaupt keinen Sinn? Wir sind also auch nicht im Geschäft, unseren eigenen Bot zu bauen, weil wir sind kein HR-Unternehmen. Wir haben Partner, zum Beispiel Microsoft, mit denen wir zusammenarbeiten, mit denen wir versuchen, gemeinsam Produkte zielführend zu entwickeln, bei uns zu testen und dann sozusagen noch der Allgemeinheit, den anderen Unternehmen, den anderen Partnern von Microsoft zuzuführen. Und das ist mega spannend, besonders im Bereich KI, generative KI, weil du hier ein ganz neues Möglichkeitenfeld aufbaust, das du vorher einfach überhaupt nicht hattest.
Aber du musst schon es tun, ne? Also ja. Du musst sozusagen prüfen, wo dein, wie hast du es vorhin genannt, also wo dein monetärer Mehrwert entsteht, ne? Also ja. Ist nicht nur, genau, ist geil, einen eigenen Bot zu haben, aber du musst halt gucken, ob es dir irgendwas bringt, ja, außer dass es kostet. Weil Kosten wird es auf jeden Fall.
Kosten tut es immer und so. Mit KI ist sogar sehr viel momentan.
Ja.
Aber wo ist der Mehrwert? Und den müssen wir immer rauskitzeln. Also ich halte mein gesamtes Team immer daran an, zu sagen, guckt nicht nach innen, guckt nach außen. Was machen andere? Weil, Mondelez, wir haben, ich habe es gesagt, wir haben Wettbewerber hart mit Mars zum Beispiel, aber nicht im HR-Bereich.
Ja.
Na, oder wir waren mal Kraft, jetzt ist Kraft Heinz ein anderes Unternehmen, aber wir haben keine Competition im HR-Bereich. Das heißt, tausch dich aus mit deinen Peers in den anderen Unternehmen. Schau und sprich mit Tech-Unternehmen, was sie so anbieten, damit du eine Entscheidung treffen kannst oder einen Vorschlag machen kannst, welche Dinge wir in deinem Bereich nächstes Jahr anpacken sollten. Entweder als finale Implementierung, weil es ein Need ist, den wir haben, oder als Test and Learn, weil es vielleicht was sein könnte, was uns weiterbringt.
Ja.
Wenn du das nicht machst, wenn du nicht nach außen guckst, wenn du dich nicht unterhältst, sondern immer nur in deinem eigenen Kämmerlein bleibst, kannst du das nicht. Wirst du niemals besser.
Ja, verstehe ich. Cool. Also KI ist bei euch auch ein Thema, höre ich raus, aber sehr, sehr fokussiert. Ich finde diesen Blick ganz spannend, also zu sagen, wir machen nicht HR, sondern wir stellen Schokolade und Kekse her. Weil ich glaube, das ist also auch in vielen kleineren Unternehmen oft so, dass ja dieses Silo-Denken so ein Problem ist, ne? Und das ist, dann stellen wir halt keine Kekse und Schokolade her, sondern wir sind, was weiß ich, die Transporteure und wir sind HR und wir sind IT. Aber genau, im Kern seid ihr ja Dienstleister für etwas. Ja, ne?
So. Genau.
Und nicht.
Und deswegen sehe ich mich auch immer in der Verantwortung gegenüber der großen Mehrzahl unseres Unternehmens, also um mal die Relation zu schaffen. 50% unserer Mitarbeiter sind in der Produktion tätig. Mhm. Also stellen Kekse und Schokolade her. Und ich sehe mich jeden Tag in der Verantwortung mit meinem Team zu sagen, was mache ich mit deren Geld? Ne? Weil die sind es, die das Geld reinbringen, ja. Nicht ich.
Kannst du einen Beitrag leisten, dass es für die angenehmer wird oder?
Genau.
Besser oder günstiger oder was auch immer.
Genau.
Ja, spannend.
Genau.
Cool. Volker, bevor ich zur Abschlussfrage komme, vielleicht schreit das ja nochmal nach einem Teil 2, wo wir uns über diesen technischen Anteil vielleicht auch nochmal stärker unterhalten.
Immer gerne.
Themenzentrierte Interaktion nach Ruth Kohn. Das ist das, was mir vorhin nicht eingefallen ist bei deinem Me as It-Konzept. Ne? So, das ist.
Wer hat geholfen? ChatGPT oder Google?
Nee, mein Hirn.
Dein Hirn?
Ja, ja, ja.
Old-fashioned.
Ja, ja, ganz, ganz oldschool. ich habe mich erinnert. Genau, das wollte ich noch kurz nachreichen. Pass auf, meine Abschlussfrage an dich für unseren wunderbaren Podcast heute. Welche Pressemeldung würdest du gern von dir, von deinem Unternehmen, vielleicht von deinem Team oder auch über das Thema Führung in den nächsten 12 Monaten lesen wollen?
Gar nichts von mir. Bin nur ein Rädchen. Ich würde mich freuen, wenn wir eine Pressemeldung haben, dass mein Team den Bereich HR im weitesten Sinne vorangebracht hat, im Sinne von vereinfacht hat, im Sinne von interaktiver, konsumerorientiert, im Sinne von interner Konsumer, also Mitarbeiter im Unternehmen geschaffen hat. Wenn wir hier Recognition bekommen, Anerkennung bekommen von unseren Mitarbeitern, dass wir gute Arbeit leisten, dann würde ich mich freuen.
Cool. Ist ja nicht weit weg, Fallingbostel. Ne? Ich werde mal in den lokalen Medien gucken in 12 Monaten, was ich über euch lesen kann. Volker, es hat mir mega Spaß gemacht. Danke für die Gedanken, auch für die tollen Beispiele, die du gegeben hast. Und ich wünsche dir gutes Gelingen auf deiner weiteren Reise.
Danke dir. Danke nochmal für die Einladung. Hat mich gefreut. Und danke für ein sehr angenehmes Gespräch.
Ciao.
Ciao.
Das war eine neue Folge von Führen mit Herz und Verstand. Toll, dass du dabei warst und dir die Zeit genommen hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass mir doch bitte direkt jetzt eine positive Bewertung. Ich wünsche dir eine tolle Zeit und gutes Gelingen bei dem, was auf dich wartet.